Deutschlandfunk Kontrovers.
Am Sonntag ist es soweit, dann wählen Sachsen und Brandenburger neue Landtage. Thüringen folgt dann Ende Oktober. Die Wahlen in Ostdeutschland könnten zur Zäsur werden für die Republik. Ein weiteres Erstarken der AfD, wieder schwere Verluste für SPD und CDU. Ein nächster Schritt hin zum Ende der Volksparteien, wie wir sie kannten. All das kann man aus den Umfragen herauslesen. Politische Beobachter und Kommentatoren erklären diese Entwicklung mit einer tiefsitzenden Enttäuschung vieler Wähler gerade in Ostdeutschland. Wählen Ostdeutsche 30 Jahre nach dem Mauerfall aus Protest die AfD oder aus Überzeugung? Fühlen sie sich zu Recht als Bürger zweiter Klasse? Was haben die Wessis falsch gemacht nach der Wende, was die Ossis? Und wächst wirklich zusammen, was zusammengehört? Protestwähler im Osten, ist die Unzufriedenheit berechtigt? Unser Thema heute in Kontrovers mit Christine Heuer am Mikrofon und mit diesen Studiogästen. Michael Lühmann, geboren in Leipzig, Historiker, Politologe. Er arbeitet am Institut für Demokratieforschung an der Georg-August-Universität in Göttingen und ist uns heute früh aus dem NDR-Studio Hannover zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Lühmann.
Guten Morgen, Frau Heuer.
Anja Meyer, geboren in Ost-Berlin, Journalistin, Parlamentskorrespondentin bei der Tageszeitung Taz, zugeschaltet aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und Frank Richter, geboren in Meißen, Theologe, Bürgerrechtler, Politiker. Er war lange CDU-Mitglied, ist jetzt parteilos, kandidiert für die SPD auf der Landesliste Sachsen. Bekannt geworden ist er vor allem als nunmehr ehemaliger Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, weil er früh und sehr leidenschaftlich auf einen Dialog auch und gerade mit Pegida-Anhängern gedrängt hat. Er ist uns aus dem MDR-Studio in Leipzig zugeschaltet und ich sage guten Morgen, Herr Richter.
Guten Morgen allerseits.
Und bei Kontrovers können, sollen Sie sich einschalten, liebe Hörerinnen und Hörer. Rufen Sie uns an, sagen Sie Ihre Meinung, stellen Sie Fragen, diskutieren Sie mit unter der europaweit kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464, oder Sie schreiben uns eine Mail an folgende Adresse: kontrovers@deutschlandfunk.de. Ich wiederhole das beides noch einmal. Die Telefonnummer wäre die 00800 4464 4464 und die Mailadresse kontrovers@deutschlandfunk.de. Und wir haben wie immer am Morgen bereits unseren Anrufbeantworter für erste Hörermeldungen zu unserem heutigen Thema freigeschaltet. Hier eine Auswahl der Wortmeldungen, die bei uns eingegangen sind.
Gerd Henkel aus Essen. Ich finde, die Protestwelle ist berechtigt, weil unsere Politiker, unsere Regierung, die kümmert sich nur um die ganze Welt, um fremde Völker, die zu Plage werden. Und wir werden dritte Weltladen. Bei uns verkommt im Lande alles.
Lampert aus Nürnberg, also aus dem Westen. Die Unzufriedenheit ist absolut generell berechtigt. Meine Wut auf Politiker wird immer größer. Sie hangeln sich von Phrasen zu Phrasen. Das Problem ist, luxusversorgt sind sie und haben von dem normalen Leben keine Ahnung.
Klaus Hochscheid, Bad Bergzabern. Die Wiedervereinigung ist durchaus in weiten Teilen eine Erfolgsgeschichte. Aber vieles ist noch nicht erreicht. Und insofern ist die Kritik der Bürgerinnen und Bürger in den neuen Bundesländern mehr als berechtigt. Auch hier zeigt sich wieder einmal, dass die Kommunikation und das Gespräch zwischen der Politik und den Bürgern nicht ausreichend geführt wurde.
Philipp Rhein auf den brandenburgischen Gransee. Warum muss es sich denn immer nur um unzufriedene oder abgehängte Personen handeln, die die AfD wählen? Meine Erfahrung ist da auch eine andere, dass diese Leute einfach für sich gute Lösungen bei der AfD finden und diese auch deshalb wählen. Und man kann ja auch nicht sagen, dass unbedingt die anderen Parteien Lösungen für Probleme wie Rente und so weiter parat haben. In den letzten 20 Jahren konnte man jedenfalls nichts davon merken.
Birkholz, Hannover. Nein, sie ist keinesfalls berechtigt und die Leute sind auch damit zufrieden, was sie jetzt haben. Sie kommen mit der neuen Zeit eigentlich zurecht. Sie möchten reisen, die Städte sehen aus wie aus dem Bilderbuch. Damit kommen sie wunderbar zurecht. Aber sie haben, und das ist ein psychologisches Problem, sie haben immer noch das Gefühl, sie sind vom Westen überfahren worden. Und die Alten, die damals die Abgehängten waren, die nur den Mund aufreißen konnten, aber nichts gerissen haben, die sind jetzt diejenigen, die genauso wieder den Mund aufreißen, weil sie nichts reißen können.
Hörerstimmen heute früh schon auf unserem Anrufbeantworter eingegangen zu unserem heutigen Diskussionsthema Protestwähler im Osten. Ist die Unzufriedenheit berechtigt? Anja Meyer, fangen wir mit Ihnen an. Da war jetzt ein sehr gemischtes Echo. Am Schluss sagte der Hörer, viele fühlten sich vom Westen überfahren und seien abgehängt. Viele Ostdeutsche klagen ja auch, sie fühlten sich verglichen mit den Westdeutschen als Bürger zweiter Klasse. Ist dieses Gefühl berechtigt?
Also erstmal möchte ich sagen, dass ich das ziemlich interessant fand, gerade diese ganze Mischung der Meinungen. Und man merkt ja auch, dass es den westdeutschen Zuhörerinnen und Zuhörern auch nicht egal ist. Das finde ich schon mal sehr schön. Aber zu Ihrer Frage, ich denke, dass die Unzufriedenheit im Großen und Ganzen berechtigt ist, auch wenn das oft nicht gern gehört wird. Aber, und es ist natürlich auch, jeder darf Protest wählen. Wir sind ja in der Demokratie. Aber ich finde, es gibt überhaupt gar keinen Grund, deshalb eine stramm rechte Partei wie die AfD zu wählen. Und das ist, glaube ich, das Problem, das wir im Osten haben werden, am Ende dieser Woche und dann nochmal Ende Oktober in Thüringen. Denn das zu wählen, das schadet den Ostdeutschen noch mehr, weil es nämlich die Krise dort noch weiter vertieft. Und den Osten im Grunde noch unattraktiver macht, also für Unternehmen zum Beispiel oder Zuwanderer, die die Ostdeutschen dringend brauchen in dieser demografischen Krise. Naja, und insgesamt schadet das natürlich dem ganzen Land. Also wir sind ja ein föderales Land und da kann es eigentlich nicht egal sein, was im Osten los ist. Und insofern ganz erfreulich, was die Hörerinnen und Hörer da gesagt haben.
Michael Lühmann, Historiker, Politologe an der Uni Göttingen, aber in Leipzig geboren. Wie sehen Sie das? Sind Ostdeutsche Bürger zweiter Klasse?
Ja, das kann man natürlich immer wieder wiederholen und dann wird man das irgendwann auch glauben. Und es gibt ja auch genug, die genau das immer wieder öffentlich sagen. Ich kann das als gebürtiger Ostdeutscher jetzt im Westen lebend so nicht ganz nachvollziehen. Also wenn ich vielleicht anekdotisch erzählt, mit zwei westdeutschen Kollegen neulich in Leipzig war bei einer Tagung und wir fuhren dann durch mein altes Viertel, durch Plagwitz in Leipzig. Das war früher wirklich so, also Plagwitz war nochmal, da bekam man nochmal einen extra Bonus an Mitleid, wenn man da lebte als Kind. Und die fuhren da durch und die klebten wie ich damals, als ich das erste Mal in Hamburg war, an der Scheibe und staunten, wie schön das da alles ist. Das ist natürlich nur die Oberfläche erstmal, dass alles ganz wunderbar ist, aber wir wissen auch, Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, arbeitgeberfreundlich, muss man immer ein bisschen vorsichtig mit sein, hat jetzt nochmal so Kaufkraftanalysen gemacht und da sieht man, es gibt eben noch abgehängtere Regionen im Westen, die waren nämlich alle im Ruhrpott und gar nicht im Osten, also auch auf der Ebene ist es ein bisschen zumindest zu relativieren und Sachsen zum Beispiel, da geht es eigentlich relativ gut, wirtschaftlich geht es den Menschen gut und wenn man dort dann nämlich mal tiefer reinguckt, etwa in den Sachsen-Monitor, dann sieht man, dass in Sachsen beispielsweise die Sachsen sich wiederum als die besseren Ossis im Osten und die anderen Länder dann ein Stück weit abwerten, also die anderen Ostländer. Also auch da gibt es eine ganze Menge Differenzierung. Und diese Unzufriedenheit, die ist natürlich da, aber wenn ich dann nach Sachsen gucke, wo man eben seit 1989 oder seit 1990 CDU wählt, durchgängig CDU wählt, dann muss man sich mal fragen, ob man nicht da einen Fehler gemacht hat. Also da wird auch Schuld adressiert an völlig falsche Adressaten, weil man muss dann einfach mal auch zur Kenntnis nehmen, dass der Niedriglohnsektor in Sachsen und vieles andere sehr viel mit dieser CDU-Regierung zu tun hat und gar nicht so sehr mit westdeutschen Verhältnissen. Und das wird immer ein bisschen mit rausgenommen und der Westdeutsche fungiert dann so ein bisschen als das, was einen überrannt hat, überrollt hat und man darf nie vergessen, man hat dieses Überrennen und wieder Überrollen hat man mit Helmut Kohl 1990 gewählt und gewollt und man hat eben die langsame Einheit, Lafontaine galt als Volksverräter, weil er warnte, dass es nicht einfach werden konnte, das hat man alles abgewählt und nicht haben wollen. Also das muss man immer mit in die Unzufriedenheitsrechnung einziehen, dass man eben auch vielleicht unzufrieden ist mit dem, wie man selbst das alles eingeschätzt hat 1990 folgend.
Also differenzieren. Frank Richter, Sie sind immer für den Dialog eingetreten, auch mit Pegida und mit Wutbürgern. Fühlen die sich eigentlich als Stiefkinder der Republik? Ist das die zentrale Klage von AfD-Wählern im Osten?
Ja, vielem, was gesagt wurde, kann ich nur zustimmen, speziell was die Adressierung betrifft. Viele Probleme sind tatsächlich auch rausgemacht und haben mit der Wiedervereinigung wenig zu tun. Man sollte die allerdings dann etwas präziser eben auch benennen als Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes. Der Begriff Wiedervereinigung ist ein wenig euphemistisch, aber auf Ihre Frage, Frau Heuer, zu kommen. Also Im Einzelnen gibt es natürlich immer Gründe für Unzufriedenheit. Und wir müssen auch auf die Substanz schauen, Rentensituation im Osten, abgehängte Regionen, etwa auch von der Deutschen Bundesbahn AG. Dann haben wir Entvölkerungsphänomene im ländlichen Raum. Wir haben eine oft im ländlichen Raum entleerte Situation, was die Schulen betrifft. Also im Einzelnen können wir substanziell tatsächlich viele Gründe für Unzufriedenheit anführen. Da müssen wir genau hinschauen. In der Summe allerdings, wissen Sie, ist diese geballte Unzufriedenheit, die mir manchmal entgegenschlägt, rein ökonomisch, politisch und gesellschaftlich nicht erklärbar. Also da sind offenbar noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Da müssen wir tatsächlich in den psychosozialen Bereich hineinschauen oder sozialpsychologischen Bereich. Ich bin da begrifflich nicht so ganz fit. Also da sind noch andere Ursachen anhängig. Im Ergebnis allerdings muss man jeden Wähler fragen. Also schau mal, in welche Richtung die neue Rechte dieses Land führen will. Und denk mal bitte, bitte zu Ende. Und wenn du dann alleine in der Wahlkabine sitzt, dann lass bitte nicht nur den Bauch entscheiden. Das könnte völlig schief gehen, sondern fälle die Entscheidung im Kopf für die Zukunft, auch für die Zukunft deiner Kinder und deiner Enkel und handle nicht alleine aus Wut oder Empörung.
Vielen Dank für diese Eingangsstatements. Wir sind eigentlich schon bei der AfD und wollen jetzt über diese Partei und das Wahlverhalten im Osten auch diskutieren. Wir haben eine Mail bekommen von Eva Kaufner-Marx. Sie schreibt, in vielen Fällen ist der Unmut sicher berechtigt. Ich verstehe nur nicht, wie Menschen, die sich übersehen, marginalisiert und abgehängt fühlen, dann ausgerechnet AfD wählen. Wer Anschluss an den Wohlstand in den alten Bundesländern bekommen will, der sollte auch wahrnehmen, dass zum Wohlstand im Westen ganz wesentlich Religionsfreiheit und Einwanderer beigetragen haben. Und beides lehnt die AfD ja ausdrücklich ab. Anja Meyer, wir haben heute den Jahrestag der Ausschreitungen in Chemnitz. Tickt der Osten rechter als der Westen?
Also erstmal würde ich sagen, hat Frau Kaufner-Marx recht. Das natürlich gehört dazu Weltoffenheit und Religionsfreiheit. Ich habe so ein bisschen Probleme. Also faktisch muss man das schon so sehen, ja. Also der Osten, wenn wir uns die Befragung anschauen jetzt vor den Landtagswahlen, dann sind die Werte für die AfD also wirklich frustrierend hoch. Also aus meiner Sicht frustrierend hoch. Ich finde das ein Land quasi. Also die Ostdeutschen waren ja früher mal, haben in der DDR gelebt. Das war ein Land, was sich als antifaschistisch verstanden hat. Und da zögern die Menschen jetzt nicht, eine wirklich stramm rechte Partei zu wählen. Ich habe auch echt ein Problem. Ich habe gerade heute Morgen ein Interview im Tagesspiegel mit Dietmar Woidke gelesen, der gesagt hat, ja, das sind ja alles nicht nur Nazis und so. Nein, sind es nicht, natürlich nicht. Aber das sind ja Binsenweisheiten, über die wir uns austauschen. Ich finde, der Punkt muss doch sein, dass Politikerinnen und Politiker ansetzen an Lösungen und dass sie nicht nur, also wir haben ja gerade diese Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse zum Beispiel, das ist ja eine Aktion der Bundesregierung, die wirklich nur eine Aktion ist. Das muss man einfach sagen. Das ist sozusagen eine Angstreaktion auf die Landtagswahlen im Osten und dann wird versucht, dann werden Versprechungen gemacht und da geht es dann immer so um Respekt und Lebensleistung und so weiter. Aber es folgt nichts. Diese Bundesregierung kann sich nicht mal einigen auf eine Grundrente.
Aber die Frage,
Osten ist ja ein Riesending wäre für die Leute.
Aber die Frage, Frau Meyer, ist ja, gibt es tatsächlich mehr Rechte, auch Rechtsextreme, im Osten des Landes als im Westen?
Ich würde gern dann auch, also gerne, ohne dass ich die Frau Meyer jetzt um Gottes Willen, soll sprechen, aber ich würde gerne
eine Ergänzung geben. Wir diskutieren ja miteinander, Herr Richter.
Ein kurzer Einwurf. Ich glaube persönlich nicht, dass es im Osten mehr Rechtsextreme gibt als im Westen. Ich glaube auch nicht, dass die Mobilisierung von Unzufriedenheit grundsätzlich im Osten größer ist als im Westen. Es ist umgekehrt so. Die Mobilisierungsfähigkeit von Vernunft, die Mobilisierungsfähigkeit von Zufriedenheit und insbesondere eben auch die Mobilisierung der sozialen, der bürgerlichen Mitte funktioniert im Westen viel besser als im Osten. Unter anderem deswegen, weil der Osten, so muss man es glaube ich sehen, seit 1945 ununterbrochen einen gewaltigen Bevölkerungsschwund in Richtung Westen erlebt hat. Mhm. Also das, was im Westen so normal funktioniert als Zivilgesellschaft, als bürgerliche Mitte oder soziale Mitte, nennen wir es, wie wir es wollen, die dann natürlich auch Gegenkräfte mobilisieren kann gegen diese Rechtsaußenverderber unserer Gesellschaft, die sind im Osten nicht gleichermaßen zahlenmäßig vorhanden wie im Westen. Und das macht manche politischen Auseinandersetzungen im Osten viel schwerer als im Westen.
Michael Lühmann, Frank Richter ruft das Jahr 45 auf. Muss man vielleicht sogar noch ein bisschen weiter zurückgucken? Die Menschen im Osten haben zwei Diktaturen hintereinander erlebt. Ist Demokratie da einfach nicht so verankert wie im Westen, wo die Bürger das Glück hatten, eben nach dem Zweiten Weltkrieg sehr schnell in einer Demokratie und in wirtschaftlichem Wohlstand auch zu leben?
Ja, das wäre schön, wenn das so einfach wäre. Dann könnte man einfach ein bisschen Demokratiebildung machen und gut wäre irgendwann. Aber ich glaube, das ist nicht ganz. Und ich würde auch ein bisschen skeptisch sein, wenn man sagt, es gibt im Osten nicht irgendwie eine höhere Tendenz zu Rechtsextremismus oder sowas. Es gibt mindestens eine höhere Akzeptanz. Das gilt sowohl gesellschaftlich als auch eben politisch. Und wir können, wenn man das mal ein bisschen kleinteiliger macht, dann guckt man sich mal an, wer wählt denn eigentlich die AfD? Und dann guckt man nach Sachsen und sieht, es sind 42% der Männer im Bereich so um die 50+. Das ist eine relativ große Kohorte, das macht natürlich was aus, weil die Jungen und die Widerspruch leisten könnten, die sind natürlich gegangen. Ich bin auch gegangen, das hat auch Gründe, die genau darin liegen.
Aber diese Menschen gibt es ja auch, mittelalte Männer gibt es ja auch im Westen und da ist das Problem nicht ganz so virulent.
Nee, aber deutlich mehr im Osten.
Genau, und man kann es relativ klar belegen. Man weiß schon aus den 70er Jahren, also die um die 70er Jahre sind die ja geboren, man weiß schon vom Ende der 80er Jahre, der Antifaschismus in der DDR war hohl, das war eben keine Legitimation. Formel mehr. Es entsteht eine unabhängige Antifa, unabhängig vom antifaschistischen Staat, was absurd genug ist. Und gleichzeitig beobachtet man in der Jugend, in Umfragen, dass sie deutlich nach rechts wegkippt in diesem antifaschistischen Staat. Und das sind im Prinzip die Leute, man weiß das aus Gedenkstätten, was dort eben in Diskussionen gelaufen ist, was dann an Berichtswesen, an die Staatssicherheit ging. Und das sind die gleichen Kohorten, die in den 90er Jahren, will jetzt nicht sagen immer die gleichen Leute, aber es sind die gleichen Kohorten, die in den 90er Jahren prügelnd durch die Straßen liefen und national befreite Zonen schufen. Und es ist die gleiche Kohorte, die heute eben so überproportional und vor allen Dingen Männer eben die AfD wählt. Wenn wir Frauen wählen lassen würden und junge Menschen wählen lassen würden, wäre dieses AfD-Problem im Osten viel, viel geringer. Also wir müssen uns da so eine spezifische Gruppe von Menschen angucken, die eben da geblieben sind. Das sind die klassischen Dagebliebenen und das sind eben auch nicht Abgehängte, die wir jetzt mit ein bisschen Sozialpolitik kriegen. Das sind ja zum großen Teil studierte, kluge Menschen, die eigentlich so von ihrer ganzen Sozialstatus her keinen Grund hätten, sich als abgehängt zu fühlen. Sondern da ist etwas drin, was historisch gewachsen ist und da ist eine historische Nähe eben zum rechten Denken da oder eine gewisse nicht genügend Distanz dazu, was man im Westen über 68 fortfolgend eben ein bisschen besser hinbekommen hat.
Aber schauen Sie,
Frau Mayer, wollte was sagen.
Gilt überhaupt nichts zu entschuldigen. Also wer in die rechte Ecke abrutscht und wer sozusagen die Grundfesten unserer freiheitlichen demokratischen Ordnung angreift, den gilt es politisch zu bekämpfen, damit gar keine Unklarheit entsteht. Gleichwohl bitte ich ganz prinzipiell alle Menschen, die aus westdeutscher Perspektive auf diese Geschichte schauen, zur Kenntnis zu nehmen, dass die Einführung demokratischer, freiheitlicher Verhältnisse im Westen eine ganz andere Story ist als im Osten. Im Westen kam Freiheit und Demokratie einhergehend mit Marshallplan, mit Wirtschaftswachstum, mit Wohlstandsentwicklung für die gesamte Bevölkerung. Im Osten kam die Demokratie, aber für die allermeisten Menschen zunächst mal mit Arbeitsplatz, Verlust, mit Entindustrialisierung, mit Minijobs und jetzt mit Niedrigrente. Wie gesagt, ich will nichts entschuldigen. Ich will nur darauf hinweisen, dass dieses Doppelpack, das wir im Westen hatten, Wohlstand und Demokratie im Osten genau die andere Entwicklung hatte, das entschuldigt nichts, erklärt aber einiges und dann lassen Sie uns in die Details der sozialpolitischen und ökonomischen Entwicklung schauen.
Das machen wir gleich nach den Nachrichten, die um 10.30 Uhr kommen. Bis dahin haben wir noch ungefähr anderthalb Minuten. Ich würde gerne abschließend mal fragen, die AfD sagt ja mehr oder weniger unverhohlen, dass er einen Systemwechsel will. Wie ernst ist das denn im Osten? Wollen die AfD-Wähler im Osten den auch den Systemwechsel?
Sie sollten wissen, dass sie ihn wählen. Das ist völlig klar. Wenn man Kalbitz und Höcke wählt, dann wählt man Systemwechsel. Da gibt es überhaupt kein Vertun.
D'accord. Also wir haben kein Erkenntnisdefizit mehr darüber, wohin diese Partei dieses Land führen will. Und auch auf die landespolitische Ebene runtergebrochen, sozusagen ist ganz eindeutig kein Geld mehr für Deutschkurse, für Asylbewerber, kein Geld mehr für bestimmte kulturelle Projekte, kein Geld mehr für Integrationsgeschichten. Man argumentiert nationalradikal und tendenziell, also autoritär sowieso und völkisch. Also das wäre eine andere Republik, wenn wir die AfD in die Spitze dieses Staates bekämen.
Und das nehmen die ostdeutschen AfD-Wähler in Kauf, kurz Anja Mayer?
Ja, unverständlicherweise. Also ja, sehr kurz. Ich verstehe das nicht.
Kontrovers heute zum Thema Protestwähler im Osten. Ist die Unzufriedenheit berechtigt? Wir haben einen ersten Hörer in der Leitung. Herr Linnert ruft uns an aus Kiel. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Ja, eigentlich habe ich 3 Punkte. Ich muss mich ganz schnell fassen, glaube ich.
Konzentrieren Sie sich auf einen.
Da haben Sie recht. Aber ich wollte eigentlich nur sagen, dass diese Unzufriedenheit eine eigentlich schon längere Vorgeschichte hat, lange vor AfD. Also ich war zum Beispiel 1998 auf Rügen für längere Zeit, habe dort gearbeitet. Und die Insel wurde auf den Kopf gestellt. Es wurde umgebaut, es wurde gemacht und so weiter. Aber so viel, wirklich zum Teil bis an die Wut grenzende Unzufriedenheit ist mir vorher ja indessen eigentlich nicht begegnet. Und ich habe mich in dem Moment gefragt, was erwarten die Leute? Ich konnte es nicht begreifen. Und von diesen Beispielen könnte ich noch einige mehr anführen.
Hat darauf jemand aus der Runde eine Antwort? Ja, was haben die Ostdeutschen erwartet? Frau Meier.
Ja, tatsächlich, erstmal vielen Dank, Herr Linnert. Aber ich glaube, Sie haben es ja selber vor Ort erlebt. Geld ist eben nicht alles. Also tatsächlich, ich weiß, also auf Rügen bin ich auch öfter mal im Urlaub. Das ist ja fantastisch, sieht toll aus und so. Ja, aber die Leute arbeiten da halt zu Minijobs und so weiter. Das wissen Sie ja dann wahrscheinlich auch. Ich glaube, was irgendwie nicht wirklich bedacht wurde bei diesen ganzen schönen Milliarden, die dahin verfrachtet wurden und auch verbaut wurden und wirklich besten, also auch mit bestem Willen, ja, das alles gemacht wurde, war sozusagen den Wandel zu begleiten auf eine, ja, also es tut mir leid, aber Gefühl ist auch eine Kategorie in der Politik. Und es ist so ein bisschen, macht doch einfach alles so wie wir, seid doch einfach so wie wir, wir kommen mit unserem Geld und wir wollen euch wirklich was Gutes und wir führen hier unsere Strukturen ein und die Strukturen waren dann natürlich auch im Rahmen der globalen Finanzkrise und so wurden komplizierter und die Leute verdienen einfach ziemlich wenig Geld dort, also im Osten, das ist wirklich ziemlich krass, gerade in diesen Urlaubsregionen, das ist ja auch ein Saisongeschäft und das muss man, glaube ich, dabei immer mitbedenken. Also ich finde auch, dass man deshalb nicht rechts wählen muss, aber ist ja klar, aber trotzdem, das sind halt Dinge, Wertschätzung, Interesse und auch manchmal die Wortwahl in Bezug auf die Ostdeutschen.
Darf ich dazu was sagen? Entschuldigen Sie, ich war 1989/90 in Lübeck. Lübeck wurde überrannt. Es herrschte Ausnahmezustand. Und ich war im Theater und wir haben uns entschlossen, wir wollen einen Dialog mit den sozusagen mit den neuen Mitbürgern antreten. Wir haben Freikartenangebote gemacht, wir haben Gesprächsangebote gemacht. Es ist kein Mensch gekommen. Es ging nämlich tatsächlich nur um Geld und um Waren.
Das
war
aber
zu
nicht
der Zeit, entschuldigen Sie, aber da, wir waren konsterniert in dem Moment, weil wir wollten wirklich einen Meinungsaustausch haben, wir wollten eine Nähe herstellen.
Verstehe.
Wir wollten und so weiter, aber es passierte überhaupt nichts, keine Resonanz.
Also ich verstehe, ich höre da so eine gewisse Kränkung heraus, das kann ich
nein,
auch verstehen.
Nicht Kränkung.
Ja doch, Interesse, also gekränktes Interesse, sagen wir mal so, ja. Das kann ich auch gut verstehen.
Aber gut, davon mal abgesehen, ich denke, einige Sachen, ich meine, dieses Narrativ von hier, wir armen Kleinen hier unten und die Politik dort oben, wenn jeder Mensch wirklich sich engagiert, jeder Mensch kann sich engagieren, jeder Mensch kann seine Sprechstunden beim Bundestagsabgeordneten wahrnehmen. Er kann mit den Parteien kommunizieren und so weiter. Das ist doch ein hohles Argument. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Das kann ich auch nicht akzeptieren, ehrlich gesagt. Und das nächste ist, wir leben im Augenblick in der Endzeit von Frau Merkel. Und eigentlich muss man sagen, also ich will sie damit nicht bewerten, aber im Grunde genommen erinnert es so ein bisschen an die Endzeit von Herrn Kohl, von dem man sagte ja, so eine gewisse Tau und Mehltau macht sich über das Land breit. Frau Merkel kann nicht besonders gut kommunizieren. Das haben wir die ganze Zeit gemerkt.
Das ist keine Neuigkeit, ja, da haben Sie recht.
Und natürlich fehlt im Augenblick, obwohl die Regierung ja eigentlich gar nicht untätig ist, das kann man ja nicht sagen, aber es fehlt im Augenblick einfach so ein Impetus. Nämlich, wir packen jetzt was an und wir gehen nach vorne und so weiter. Aber all das ist durchaus erkennbar, ist analysierbar und intellektuell verarbeitbar. Und da, aber gegen diese flachen Parolen von der AfD und dieses Narrativ, was im Augenblick gerade über dem Osten hängt, da kommen Sie schlichtweg argumentativ nicht gegen an.
Herr Linnert, haben Sie, vielen Dank für Ihren Anruf mit diesen vielen Aspekten, die Sie angesprochen haben. Einen möchte ich aufgreifen, vielleicht mit einer Frage an Michael Lühmann. Wenn man das so Revue passieren lässt, was Herr Linnert gesagt hat, hat man so einen Eindruck, also irgendwie die Ossis sind schon ziemlich undankbar und wollten bei der Wende vor allen Dingen Wohlstand und weniger Freiheit. Ist da was dran?
Ja, natürlich wollten sie das und das muss man ihnen auch nicht vorwerfen. Das ist vollkommen normal und auch richtig und das ist natürlich ging es auch um die Banane, um den Mercedes und solche Dinge. Und das darf man, wenn man 40 Jahre in der Mangelwirtschaft gelebt hat, auch gerne so haben. Ich fand einen anderen Punkt bei Herrn Lindert viel wichtiger. Das ist diese Kommunikation beispielsweise mit den Parteien. Wir sehen bis heute im Osten eine viel, viel geringere Anbindung an Parteien, Parteimitgliedschaften, Gewerkschaftsmitgliedschaften, Kirchenmitgliedschaften. Gut, die kann man nicht erzwingen, entweder man glaubt oder nicht. Aber dort ist eben eine ganze Menge auch verlustig gegangen, nachdem man eben in der DDR so gefühlt zwangskollektiviert war und dann ist das alles weggegangen und jetzt weint man dem nach, weil die Hausgemeinschaft nicht mehr da ist. Das hat aber nichts mit dem Westen zu tun, sondern dass die Hälfte bis zwei Drittel der Hausgemeinschaft in Reihenhaussiedlungen gezogen sind und die haben ein paar übrig gelassen und die klagen jetzt am lautesten. Das ist also auch ein bisschen eine ostdeutsche Entwicklung und was anderes vielleicht noch, was auch Herr Lindert sagte, die Erwartung und was Herr Richter vorhin sagte, mit wir müssen sozialpsychologisch vielleicht rangehen. Für mich ist so ein ganz wichtiger Erklärungsansatz ist Erwartungsenttäuschung. Das ist, glaube ich, etwas, was im Osten sehr, sehr stark ist. Wir haben bei Ingo Schulze wunderbare Romane bekommen, wie der Osten gedacht hat. Und es gibt in Neue Leben so eine wunderbare Stelle, wo der Protagonist den Westen beschreibt. Und es sind immer offene Tankstellen. Das riecht nach einem Abend am See und nach Cocktails. Und die Straßen sind vergoldet und all das. Also das ist überspitzt, das Bild. Aber es zeigt im Prinzip, das, was das Problem ist. Es gab eine Erwartungshaltung an den Westen und an das, was nach 1989/90 auch im Osten passieren sollte, die nie erfüllbar war, auch ganz objektiv nie erfüllbar war und die im Prinzip die ganze Zeit mitgeschleppt wird. Und das ist dieses sich ehrlich machen darüber, dass das nicht funktionieren kann und vor allem das ehrlich machen darüber, dass das nicht funktionieren kann, wenn man wie die Ostdeutschen 5 Jahre lang nur Westprodukte kauft. Also wenn wir uns alle daran erinnern, die Supermärkte waren plötzlich leergefegt, es gab nur noch Westprodukte, die Ostprodukte, da musste man nachfragen, wurde ausgelacht. Und wenn man das 5 Jahre mit der eigenen Wirtschaft macht, dann gibt es die eben nicht mehr. Auch das gehört quasi mit zur Wahrheit dazu.
Ich würde gerne einerseits natürlich unterstreichen, es bedarf auch einer sozialpsychologischen Betrachtung. Die DDR war ein Konstrukt von Sinn und Sicherheit und beides ist weggebrochen. Dass die westliche Gesellschaft und auch der Staat natürlich überhaupt gar kein Sinnangebot machen, wie etwa die DDR eins gemacht hat, was am Ende natürlich überhaupt nicht mehr funktioniert hat, das muss erstmal verkraftet werden. Übrigens in der säkularsten Gesellschaft Europas.
Aber reichen da 30 Jahre nicht allmählich aus?
Das reicht als Erklärungsmuster nicht aus. Ich erinnere mich gern an den Satz von Richard von Weizsäcker, leider fehlt mir jetzt aktuell hier gerade die Quelle, der gesagt hat, jetzt, Anfang der 90er Jahre hat er das gesagt, jetzt wo dem Kapitalismus sein Korrektiv abhanden gekommen ist, werden wir mal gespannt sein müssen, wohin er diese Welt noch hintreibt. Der Osten hat eben auch eine tiefe Enttäuschung erlebt im Blick auf diese kapitalistische Wirtschaftsordnung. Er hat sich da was ganz anderes drunter vorgestellt und die kapitalistische Wirtschaftsordnung des Westens ist ja auch nicht einfach dieselbe geblieben, wie sie 1990 war. Sondern der Westen hat sich seinerseits ja auch verändert und hat in einer, jetzt wäre ich etwas theoretisch, in einer neoliberalistischen Schubwelle sozusagen viele Dinge verändert, die vorher auch im Westen anders waren. Das heißt, wir sollten nicht nur psychologisieren, sondern auf die harten ökonomischen Verdrängungsgeschichten schauen. Und da ist der Osten natürlich im Blick auch auf die Treuhandpolitik, auf das, was auch politisch umgesetzt wurde, auch de facto und nicht nur in der Seele der Menschen zweiter Sieger geblieben oder Verlierer geblieben.
Wir wollen darüber gleich reden. Dazu passen übrigens auch 2 Mails, die wir bekommen haben. Die eine von Bernd Klawitter, der schreibt, ich glaube auch, dass sich die Menschen auf den Arm genommen fühlen, wenn nach 30 Jahren immer noch keine gleichen Löhne wie im Westen gezahlt werden. Und Annegret Schech-Merten schreibt, die Unzufriedenheit ist berechtigt, weil man die Berufstätigkeit der Frauen in der damaligen DDR heute nur bedingt anerkennt. Mit diesen geringen Renten können sie ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten. Und wir haben einen Hörer in der Leitung, Frank Panse aus Meißen. Guten Morgen, Herr Panse.
Ja, schönen guten Morgen.
Was haben Sie?
Lassen Sie mich bitte mit einem Satz beginnen.
Bitte?
Die vollends aufgeklärte Welt erstrahlt im Zeichen und Glanze triumphalen Unheils. Der Satz ist von Adorno.
Dazu werden wir bemerken,
ja. Ich komme aus Meißen, also aus der Richtung Meißen, Porzellanstadt, habe dort mein Atelier auf dem Land. hatte auch mit Herrn Richter schon eine Begegnung vor einem Jahr.
Ja, schön. Schöne Grüße nach Meißen, ja.
Hallo, ja. Im Hechtviertel.
Ja.
Dieses Streitgespräch über Kultur und Kulturstadt Dresden, Europa Kulturstadt. Lassen Sie mich Folgendes sagen. Ich denke, die Dinge müssen wirklich vom Grunde gesehen werden. Und Herr Richter gab in der letzten Bemerkung einige Bausteine, die das Ganze erklären könnten. Beginnend wirklich mit den 89-90er Erfahrungen, die wir gemacht hatten. Ich komme aus der Kunst, bin Maler-Grafiker. Und wir waren wirklich so naiv anzunehmen, wir sind jetzt ein gemeinsames Deutschland und unsere Kultur, und Kunst ist ein Teil der Kultur, wird genauso aufgenommen, bewertet, findet seine fachliche Zuordnung. Dass es dann immer wieder einige gibt, die besonders spitz markttechnisch sind, will ich jetzt nicht weiter erläutern. Mir fällt da nur Leipzig ein. Aber das ist nicht das Problem. Die Proteste von Pegida sind berechtigt. Und ich wundere mich nur, dass sie immer noch so friedlich sind. Ich sage Ihnen auch warum. Die Leute fühlen sich, es gibt zwei Formen. Die einen oder beide wissen, dass etwas nicht stimmt. Und nur die eine Seite kann sich das erklären. Das sind in der Regel die Intellektuellen und die höher gebildeten politischen Zuarbeiter. Und es ändert sich nichts. Es wird nichts besser. Wir haben eine Rentenerhöhung, nur ein ganz banales Beispiel, von 23 Euro. Nur ein einziger Artikel, den ich betreiben muss, wurde ratzbatz 25 Euro teurer. Ich beklage mich überhaupt nicht, dass ich als Künstler jetzt nicht so besattelt bin und Porsche fahren kann und feinen Zwirn trage. Das ist nicht das Entscheidende. Aber die Menschen fühlen sich regelrecht für blöd gehalten. Und der Protest ist berechtigt, vollkommen. Ich habe ein Jahr in Rheinland-Pfalz gelebt.
Herr Panse, ich glaube, Ihr Punkt ist klar geworden. Und ich bedanke mich für Ihren Anruf und würde gerne, was Sie gesagt haben, Michael Lühmann nochmal vorlegen. Dem Osten, das stimmt ja, wurden blühende Landschaften versprochen und Teilhabe am Wohlstand war ganz wichtig. Heute sind Einkommen und Renten immer noch niedriger als im Westen. Ist der Frust da nicht total verständlich, den wir auch gerade bei Herrn Panse gehört haben?
Ja, natürlich ist der Frust da ein Stück weit verständlich und ich würde gar nicht so sehr über die Einkommen gehen, weil die werden zum Teil ja dann auch gemittelt über geringere Mieten und geringere Lebenshaltungskosten. Das viel größere Problem, und das haben wir politisch nie angegangen, sind die Vermögen. Es gibt im Osten einfach keine Vermögen und das Schlimmste, was passiert ist, und da Treuhandpolitik, keine Frage, die hat viel Unheil angerichtet im Osten. Auch vieles war allerdings auch nicht zu retten, das sind immer so zwei Sachen. Das Schlimmste, was man gemacht hat, war Eigentum, also Rückgabe vor Entschädigung. Man hat den Ostdeutschen ihre Substanz genommen, man hat sich entschieden, und das war die Entscheidung der Kohl-Entourage, und die Ostdeutschen haben den trotzdem dafür gewählt, das muss man auch dazu sagen. Es war die Entscheidung der Kohl-Entourage, dass ostdeutscher Besitz, also Immobilien und vieles andere, eben zurückgegeben werden musste und nicht in ostdeutschen Händen bleiben durfte. Und deswegen haben wir bis heute ein Riesengefälle in den Vermögen und im Eigentum und in den Erbschaften, und das ist etwas, was dieses Land viel, viel mehr spaltet. Und da bin ich ganz bei Herrn Richter, wenn wir wirklich mal diesen Kapitalismus ein Stück weit versuchen zu zähmen. Wir werden ihn nicht wegkriegen, aber wenn wir ihn versuchen zu zähmen, dann ist natürlich so ein Punkt wie eine Vermögenssteuer ganz entscheidend und dann eben auch umverteilen, ganz entscheidend, damit man solche Ungerechtigkeiten abbaut, weil die sind himmelschreiend und die werden auf Generationen vererbt, weil eben im Osten sich nichts aufbauen kann. Der einzige Trick ist, den habe ich gemacht, ich habe eine Westdeutsche geheiratet, da heiratet man sich dann so ein bisschen ein.
Frank Richter, ist das wirklich so, kann man das so sagen, wurde der Osten kaltherzig ausverkauft?
Also bei den vielen Gesprächen, die ich führe, Sie wissen, was ich jetzt tue. Ich habe letztes Jahr schon wieder Politik gemacht. Es ist tatsächlich so, das, was mir, wenn man dann Gespräche rationalisiert und die Wut erstmal emotional abgebaut hat, das, was am häufigsten kommt, ist das Wort Treuhand. Ich sage immer etwas ironisch, eines der schönsten deutschen Worte, die deutsche Sprache vom Marx Substantive zu verheiraten. Deswegen ist sie so großartig, heißt Treuhand. Und das ist im Osten Deutschlands schlicht das Pejorativ geworden. Ja. Also da sind erstens ökonomische Unsinnigkeiten zum großen Teil geschehen. Kränkungen wirken nach. Personal ist nicht genutzt worden. Das Personal in den großen Betrieben, Kombinaten in der ersten Reihe war oft sozusagen ideologisch nicht brauchbar. Aber Ökonomen und Techniker in der zweiten Reihe, die man sehr wohl hätte einbinden können, sind vielerorts einfach entlassen worden. Das Prinzip. Die Privatisierung ist die beste Sanierung. Ja, so hat es Rohwedder mal gesagt, aber Frau Breul hat es durchgesetzt. Dieses Prinzip ist ja gnadenlos umgesetzt worden, so wie es in anderen Transformationsprozessen, etwa auch im Westen dieser Republik, so nicht umgesetzt worden ist. Im Nachhinein ist man immer klüger. Ich bin auch der Letzte, der jetzt ein Pauschalurteil über die Treuhand fällt. Außerdem haben wir ja jetzt erst die ersten großen Dissertationen, die sich der Aufarbeitung widmen. Aber im Ergebnis ist die Wirkung dieser Treuhandpolitik maßgeblich ursächlich dafür, dass wir so eine nachlaufende Unzufriedenheit haben, die sehr viel mit Kränkungen und Unvernunft zu tun hat.
Es gibt auch erste Stimmen von Politikern, ehemaligen Politikern, die sich die Treuhandgeschichte angucken. Die sind jetzt nicht alle durchweg so kritisch, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja. Anja Meyer, Petra Köpping, die sächsische Integrationsministerin, sagt ja sogar, AfD und Pegida seien die Spätfolgen der Treuhand. Auf der anderen Seite die DDR war pleite. Was hätte man denn da retten können?
Naja, sie war jetzt nicht in so komplett pleite, wie das heute erzählt wurde. Also dazu gibt es ja auch inzwischen Untersuchungen. Es wurden Unternehmen einfach quasi der Reihe nach stillgelegt. Und wenn ich daran auch noch mal erinnern darf, sie wurden für eine symbolische Mark mit Mann und Maus und Schlüssel quasi an die Konkurrenz weitergereicht. Also von einem Kaufpreis kann man ja da nicht mehr reden. Das sind Kränkungen, die sind zum Teil, muss man sagen, auch waren das Unternehmen, die wirklich nicht mehr zu retten waren und die unsere Umwelt kaputt gemacht haben. Und also völlig okay, ja. Und nicht jeder, der bei der Treuhand gearbeitet hat, waren Verbrecher, überhaupt nicht. Das waren Leute, die irgendwie versucht haben, da auch irgendwie was zu retten. Aber es war politisch einfach nicht gewollt. Das muss man einfach heute auch anerkennen. Und die Geschichte, die Frau Köpping auch gerne erzählt, die ich auch, das ist eins meiner Lieblingsbeispiele in dieser Frage, ist nämlich wirklich tatsächlich die Rolle der Frauen in der Wiedervereinigung, im Wiedervereinigungsprozess und nach der Wiedervereinigung. Da ist wirklich viel Mist passiert im Einigungsvertrag. Da sind geschiedene Frauen zum Beispiel, aber auch ganze Berufsgruppen, Bergleute, Tänzerinnen und Tänzer schlechter gestellt worden. Das hätte man zum Beispiel politisch heilen können, wurde nicht gemacht. Da wird die ganze Zeit gewartet, dass diese Leute, Entschuldigung, aber einfach sterben. Und das sind Dinge, die werden in den Familien weitergereicht, wie ein fauler Apfel, diese Geschichten. Das sind Geschichten von Kränkungen und Niederlagen. Und das ist einfach, da hätte die Politik wirklich viel früher einsteigen müssen. Und das hätte man auch regeln können, wollte man aber nicht. Stattdessen hat man einen schönen Ostbeauftragten, der irgendwie durch die Länder reist und wie so eine Art Onkel da irgendwie zuständig ist für die gute Stimmung. Das ist alles verlogen. Tut mir leid.
Aber da möchte ich kann dem komplett beipflichten und trotzdem möchte ich diese Köpping-These am liebsten in der Luft zerreißen. Pegida und all das ist keine Folge der Treuhandpolitik. Wenn wir uns ernsthaft angucken, wie die Sachsen 1994 und 99 gewählt haben, die haben zu 58 und zu 56% Biedenkopf gewählt. Das war ein Protagonist der Treuhand. Auch des ganzen Elitenwechsels, was ja viel gesagt wird, so die Ostdeutschen werden nicht vertreten. Auch das hat Biedenkopf par excellence durchgezogen in Sachsen. Und trotzdem war der mit 87% Ende der 90er der beliebteste Politiker der ganzen Bundesrepublik. Das ist, da hat man sich auch mit in Haftung, oder man muss dann zumindest mit in Haftung genommen werden, in die Verantwortung genommen werden, dass man das alles mitgemacht hat, weil man immer die Hoffnung hatte, am Ende kommt aber das Schlaraffenland. Und das ist trotzdem, und das ist etwas, was tatsächlich auch aus der DDR herüberreicht. Honecker hat die DDR quasi an den Kapitalismus verkauft, indem er in den 70er Jahren schon Einheit von Wirtschaft und Sozialpolitik eben nicht mehr ein sozialistisches Endziel ausgerufen hat, sondern gesagt hat, hier, ihr gebt Ruhe politisch und ich gebe euch dafür bescheidenen Wohlstand. Das hat er nicht einlösen können und Kohl konnte es auch nicht.
Aber Herr Lühmann, das ist eine Dauerenttäuschung. Ist doch genau diese Erzählung, ihr wolltet es doch. Ihr wolltet es doch und warum seid ihr nicht so wie wir? Und das, glaube ich, das funktioniert einfach nicht. Politik hat einfach weggeguckt an Punkten, wo sie etwas hätte regeln können. Und das machen die Leute völlig zu Recht zum Vorwurf.
Aus Hamburg. Das will ich gar nicht in Frage stellen.
Hamburg ruft uns Herr Thiersch an. Vielleicht hat er an diesem Punkt auch was beizutragen. Herr Thiersch, guten Morgen.
Ja, guten Morgen in die Runde. Ich hatte neulich ein sehr interessantes Erlebnis, als ich einen jungen Menschen aus den neuen Bundesländern, der hier Vater geworden war, zu einem Behördengang begleitete, der ganz offenkundig, Protestwähler wäre ganz milde ausgedrückt, also sehr verzweifelt und überkreuzt mit dem bestehenden System war, den ich, weil wir viel Zeit miteinander hatten, fragte, was eigentlich der Auslöser für diese Haltung ist. Und der sagte aus tiefstem Herzen, macht uns doch unsere Heimat nicht kaputt. Und dann versuchte ich da bei dieser Aussage nachzuhaken und stellte fest, dass ich einerseits auf ganz, ganz, ganz viel Unwissen stieß, also wie man politisch überhaupt mitwirken kann, dass man einfach in Ausschüsse hinein kann. Das hatte er alles nach seiner Aussage, immerhin ein Mensch mit Mittelschulabschluss und Ausbildung, nie gelernt. Er war in seiner Schulzeit nie in Landtagsausschüsse, Kreistags-, Gemeinderatsausschüsse und so weiter genommen worden von seinen Lehrern. Also etwas, was wir selbstverständlich in der Schulzeit gemacht hatten. Wir waren ja im Rahmen der politischen Bildung, Gemeinschaftsgrunde hieß das bei uns damals, noch viel in diese Ausschusssitzungen gegangen, um einfach mit den Politikern zu sprechen und den Kontakt zu haben und das zu lernen. Und davon hatte er schlicht keine Ahnung, eben bis dahin, dass er hilflos war für seine Behördengänge und dabei Begleitung benötigt, um überhaupt zu verstehen, wie er prozedural so etwas abarbeiten kann.
Herr Thiersch, haben Sie vielen Dank für Ihren Eindruck. Frank Richter könnte dazu, glaube ich, viel sagen. Sie haben das Wort.
Nicht alles liegt an mangelnder Bildung, aber die mangelnde Bildung speziell im politischen Bereich und im vorpolitischen Bereich, also das, was kulturelle Bildung betrifft, was musische, ästhetische Bildung betrifft, all das ist ein Riesenthema und das trägt maßgeblich dazu bei, dass viele diese politische Ordnung ablehnen. Wenn man sie nicht versteht, kann man sie auch letztlich nicht akzeptieren. Und wir haben es im Osten Deutschlands, aber ich spreche mal insbesondere in Sachsen, da kenne ich mich am besten aus, tatsächlich mit einer strukturellen, nachhaltigen Vernachlässigung dieser Bildungsbereiche zu tun gehabt. Und ich kann nur lachen, wir haben es ja neulich wieder erlebt, also immer kurz pünktlich vor den Landtagswahlen kommt eine Studie der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die Sachsen ein gutes Bildungssystem bescheinigt. Dabei schauen die nach ganz anderen Dingen. Ja? PISA ist ähnlich. Also Sachsen hätte dann ein gutes Bildungswesen, wenn es seine eigenen Lehrpläne einhalten würde und das tut dieses Land nicht. Und das tun andere ostdeutsche Länder offenbar auch nicht. Mhm. Das heißt, hier ist Bildung vernachlässigt worden, bestreitet mittlerweile auch gar niemand mehr. Da ist auch Herr Biedenkopf eindeutig mit in Haftung zu nehmen. Alleine durch diese Äußerung, die Sachsen seien immun gegen Rechtsextremismus, hat er sehr viel Schaden angerichtet.
Also ein Mangel an politischer Bildung. Wir haben auch gesprochen über einen beklagten Mangel an wirtschaftlicher, sozialer Teilhabe. Auf der anderen Seite gab es aber den Aufbau Ost und da sind bislang 2 Billionen Euro geflossen. Sind die Ostdeutschen vielleicht auch ein bisschen undankbar?
Also ich weiß nicht, ob Dankbarkeit die richtige Kategorie ist. Letztlich muss man ja so denken, der Osten Deutschlands hat die Folgen des Zweiten Weltkrieges, der ja nun von ganz Deutschland verursacht worden ist, in einem viel härteren Maße tragen müssen als der Westen Deutschlands. Also das ist auch eine Frage von historisch ausgleichender Gerechtigkeit, dass dieser Teil, der härter tragen musste, dann auch wieder aufgebaut werden muss. Also insofern Dankbarkeit. Ich persönlich bin dankbar. Ich freue mich. Ich gehöre einer Generation an, die zu den Gewinnern dieses ganzen Prozesses gehört. Lassen Sie uns auch mal nach den verschiedenen Generationen schauen, die in diesen Wiedervereinigungsprozess hineingekommen sind. Die beantworten nämlich die Frage, ob er gut gelaufen ist, höchst unterschiedlich.
Also im Ruhrgebiet ist das ja so, sagen ja auch immer wieder viele Beobachter, da wünschen sich viele die ostdeutschen Zustände. Deshalb auch nochmal die Frage an Anja Meyer. Wird das zu wenig gewertschätzt? Was da geleistet wurde?
Also es geht ja hier nicht um vergoldete Kirchturmspitzen, ja. Ich finde in jeder Hinsicht Dankbarkeit immer eine seltsame Kategorie. Und wenn ich das vielleicht auch mal sagen darf, der Westen hat auch einen Markt dazu gewonnen und nebenbei gesagt, unsere Jugend, unsere besten Kräfte sind in den Westen gegangen.
Deutschlandfunk kontrovers.
Heute zum Thema Protestwähler im Osten. Ist die Unzufriedenheit berechtigt? Wir diskutieren mit Michael Lühmann, Historiker und Politologe an der Uni Göttingen, Anja Meyer, Journalistin, Parlamentskorrespondentin bei der taz, und Frank Richter, ganz viel Theologe, Bürgerrechtler, Politiker, ehemaliger Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Nein, das zeigt nur, wie kompetent Sie sind, Herr Richter.
Ja, wenn Sie das sagen, dann wird es wohl stimmen.
Ja. Und wir diskutieren natürlich auch gerne weiter mit unseren Hörerinnen und Hörern. Ich sage noch mal kurz die Telefonnummer an, unter der Sie uns erreichen können. 00800 4464 4464 und die Mailadresse wäre kontrovers@deutschlandfunk.de. Und ich möchte starten mit einer Mail von Jana Köpsch, die berichtet, dass eine ausgezeichnete Kollegin, wie sie schreibt, und ihr Mann, der in einer gehobenen Position in Dresden tätig war, im Herbst diesen Jahres Sachsen verlassen und, wie sie schreibt, in die alten Bundesländer auswandern. Jana Köpsch beklagt, dass das politische Klima in Ostdeutschland nicht nur dazu führt, dass potenziell Gutverdienende in Ostdeutschland keine Stellen mehr suchen werden und auch nicht mehr aus dem Westen in den Osten ziehen möchten, sondern dass Ostdeutschland auch eine massive Abwanderung droht, sollte die Entwicklung so weitergehen. Man kann auch fragen, spaltet das Rechte im östlichen Wahlverhalten die Republik weiter?
Ja, man muss der Dame wohl recht geben. Solche Indizien gibt es überall. Also gerade junge, gut ausgebildete, von der Globalisierung profitierende junge Leute, die sich eine weltoffene Stadt wünschen, leiden tatsächlich an vielen Stellen Sachsens unter diesem politischen Klima. Und das muss deutlich benannt werden. Dass sie nun weggehen, das tut mir leid. Das ist die falsche Reaktion. Aber eigentlich bräuchten wir sie ja gerade hier. Ja, bitte bleiben Sie hier. Es gibt auch viele schöne Seiten im Sachsenland und im Osten, aber manchmal kann ich es ein wenig nachvollziehen.
Und es ist ja auch kein Wunder, dass zum Beispiel eine Stadt wie Leipzig, wo politisch-kulturell doch einiges anders läuft, dass die wächst und dass die Leute dorthin gehen. Das ist eine Insel in Sachsen und dort gehen sie hin und das hat eben, und das ist wegen dieses Ostdeutsche, das ist so ein bisschen so ein zu großer Oberbegriff. Wenn wir nach Leipzig gucken, dort hat die Politik schon viele Jahre gemeinsam mit der Zivilgesellschaft, im Übrigen auch gemeinsam mit der Antifa, die ja so gerne unter Generalverdacht gestellt wird, hat diese Stadt anders gemacht und dort gibt es eine klare Haltung und dort gibt es eben eine offenere Gesellschaft, auch wenn es dort Probleme gibt. Und auch das gilt genauso, wenn man nach Rostock guckt. Rostock ist, was diese ganzen wirtschaftlichen Dinge angeht, Rostock ist strukturschwächer, deutlich strukturschwächer als Chemnitz. In Rostock wählen 12,8% der Menschen AfD bei der Europawahl, in Chemnitz fast das Doppelte. Wir werden uns nicht auf diese Spur begeben dürfen, dass es nur wirtschaftliche und Rücksetzungsgründe und sowas gibt. Es hat ganz viel mit der politischen Kultur vor Ort zu tun und die ist gerade in Sachsen ganz besonders schwierig ausgeprägt und dann hat man eben diese seltsamen Debatten, die man hat. Und ich wollte noch einen Nachklapp zu der Dankbarkeit, das gehört nämlich mit dazu. Dankbarkeit fände ich auch falsch für das, was dort passiert ist. Es sind ja 2 Billionen ungefähr in den Osten geflossen. Was mich aber daran stört, damit sind die Ostdeutschen damals, ich sage das ganz wertfrei, in die westdeutschen Sozialsysteme eingewandert. Und das war vollkommen in Ordnung. Und ich finde es nicht in Ordnung, wenn heute plötzlich, und da muss man dann nämlich die Motive hinterfragen, dieses Bild des Einwanderns in die Sozialsysteme genommen wird, um Migranten und geflüchtete Menschen auszugrenzen. Weil dann sind wir an dem Kern, worum es nämlich bisweilen auch geht und weswegen die besagte Hörerin möglicherweise wegzieht, weil wir ein rassistisches Problem in Ostdeutschland haben und in Teilen Ostdeutschland es besonders stark ist und in Dresden eben ganz besonders stark und das auch politische Kultur ganz wichtig in einer Stadt, die schon im 1900 Hochburg des parteipolitischen Antisemitismus war. Die Frauenkirche, Herr Richter weiß es mit Sicherheit noch viel besser zu berichten als ich, war ein Ort und ein Zentrum der deutschen Kirche.
Leider weiß ich das, ja.
All das hat in Dresden ganz besondere Ausprägungen erfahren. Dresden hat eine tiefbraune Tätergeschichte, der sie sich nie gestellt hat und es macht etwas mit einer Stadt und das sieht man an Rostock, das macht was mit einer Stadt, wenn man sich erinnerungskulturell seine Vergangenheit stellt und das ist dieser Großkomplex politische Kultur, der in Ostdeutschland so dringend auf den Tisch muss und wenn wir dort ernsthaft anfangen zu reden, dann erreichen wir möglicherweise mehr als nur mit so ein paar wirtschaftssozialpolitischen Bonbons, die keine Frage trotzdem notwendig sind.
Anja Meyer dazu? Dazu würde ich nämlich auch gerne noch anmerken, es ist ja nicht so, dass die Ostdeutschen nicht wüssten, warum man fliehen oder flüchten möchte. Ja? Ich meine, es sind Hunderttausende Menschen aus der DDR ausgereist. Da waren geringere Gründe als Bomben, die auf ihre Dächer gefallen sind. Und diese Herzlosigkeit, die wir heute manchmal erleben in Ostdeutschland, die ist wirklich bedrückend. Das muss ich auch sagen. Also das macht mich richtig krank. Also ich bin ja auch aus dem Osten. Ich lebe in Brandenburg. Man fragt sich manchmal, ihr wolltet nur eine gute Zukunft für eure Kinder und habt einen Ausreiseantrag gestellt. Und das war völlig in Ordnung. Und dieses Land, Westdeutschland, hat euch aufgenommen mit weiten Armen. Und diese Neiddebatte, die da heute geführt wird, ist wirklich schrecklich, kaum zu ertragen.
Maria Kern aus dem Münchner Umland, lese ich, ruft uns an. Guten Morgen, Frau Kern.
Ja, grüß Gott. Grüß Schön, Gott. Dass ich noch drankomme. Mhm. Das, was ich sage und meine, ist auch schon am Anfang öfters gesagt worden, dass wenn ich abgehängt, benachteiligt oder arm oder sonst was bin, habe ich doch deshalb kein Argument, rechtslastig, rechtsextrem zu wählen. Das wurde ja schon mehrmals gesagt. Aber jetzt meine Frage oder mein Problem, wieso wird es vor allem auch in den Medien immer in einem Atemzug genannt? Ist man sich bewusst, dass man damit diesen Leuten eine Rechtfertigung liefert für einen Zusammenhang, den es nicht gibt? Ich habe auch einiges sehr Unangenehmes erlebt in meinem Leben mit schlimmen Folgen. Ich käme deshalb niemals auf die Idee, NPD oder sonst was zu wählen. Also das Punkt 1 ist mal zu trennen, ganz davon abgesehen, dass die ja nicht alle verarmt sind. Und das Zweite ist, es wurde vorhin gesagt, deshalb, weil man zum Beispiel AfD wählt, ist man kein Nazi. Wann bitte ist man dann ein Nazi? Wenn ich eine Partei wähle, gutiere ich deren Konzept oder sonst was oder Geisteshaltung. Was bin ich denn dann?
Vielleicht darf ich kurz Folgendes sagen. Also die AfD ist so unsympathisch und sie mir ist und so sehr ich sie ablehne, die AfD ist nicht die NPD. Und 70-75% im Osten, übrigens auch in Dresden, wählen auch nicht die AfD.
Ja, das ich habe es jetzt nicht, darf ich einwenden, ich habe es mit der NPD jetzt nur also ex-Ermelo gesagt, als Beispiel, weil das ja weiter zurückgeht. Ja. Ich denke nur um die Geisteshaltung, die dürfte ja nicht weit auseinander sein.
Ja, also die Liberalität, die wir so schätzen und die ich verteidige, die Liberalität, sagt wohl Dahrendorf, beruht auf Großzügigkeit. Das heißt, auf der Fähigkeit, mit unterschiedlichen Dingen umzugehen und sie auszuhalten und sie zu tolerieren. Das sind Prozesse, die sich ökonomisch darstellen lassen. Also Großzügigkeit kann ich dann walten lassen, wenn es mir gut geht und wenn ich keine Angst habe, davor abzusteigen. Oder ich kann sie natürlich charakterlich von der Herzensbildung her darstellen. Ein Mensch, der in sich stabil ist, der gesichert ist, der weiß, was seine Orientierung im Leben ist, der kann auch Liberalität walten lassen. Offenbar mangelt es an beiden Dingen, wenn ein solches politisches Verhalten sichtbar ist. Und deswegen können wir ja auch die AfD-Wählerschaft grob gesagt in zwei Gruppen teilen. Das eine, die sich eher als die ökonomisch-sozial Abgehängten darstellen und der andere Teil derjenigen, die in ihrer Identität, das heißt in ihrer kulturellen Stabilität beschädigt sind. Und wenn beides zusammenfließt, dann kommen die Zahlen zustande. Im Westen haben wir eher die zweite Gruppe. Auch im Westen gibt es nämlich AfD-Wähler. Im Osten kommt aber die zweite Gruppe noch dazu.
Mhm. Ja, aber wenn ich ökonomisch abgehängt bin, unterstütze ich doch nicht die Geisteshaltung vieler. Mein AfD ist ja jetzt nur ein Symptom.
Ja, sie tun es nicht, Gott sei Dank. Sie tun es nicht.
Das verstehe ich nicht. Und man sollte aufhören, immer diesen Zusammenhang, das klingt nämlich nach Rechtfertigung und Begründung, und das halte ich für ganz gefährlich. Dann sind die Leute nämlich aus dem Schneider.
Maria Stern.
Ich habe vorhin noch einen schönen Spruch, den es in Bayern gibt, erwähnt: Die dümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber.
Vielen Dank, Frau Kern, für Ihren Anruf. Ich höre Frau Meier atmen. Ich glaube, sie möchte was sagen.
Ja, die dümmsten Kälber finde ich jetzt wirklich, Entschuldigung, ich gebe Ihnen Grundsatz recht, Frau Kern, aber dümmste Kälber finde ich jetzt in diesem Zusammenhang wirklich nicht passend, sorry. Aber ich tatsächlich, wir werden, tatsächlich haben Sie in diesem Punkt recht, dass die übergroße Mehrheit der Demokratinnen und Demokraten dort im Osten wird weniger gewürdigt. Das sehe ich auch so. Ich weiß nicht, ob Herr Richter das auch so sieht, aber ich glaube, da sind wir, anfangs ging es ja um so ein gutes Selbstverständnis, ein Selbstbewusstsein der Demokraten, der Liberalen. Wenn wir das stärken würden, ja, dann würde der Osten auch sehr schnell ganz anders aussehen. Also wenn der Osten quasi ein Projekt der Guten wäre. Bis jetzt ist er eher so ein Opferprojekt, ganz schwierig.
Opferprojekt, gutes Stichwort. Wir diskutieren so, als sei der Ossi der Problemfall der Republik und stecken ihn damit irgendwie in eine Ecke, aus der er vielleicht nicht mehr rauskommt. Ist das so?
Ja, wahnsinnig ärgerlich ist das. Also es gab, Entschuldigung, wenn ich kurz da einhake, aber es gibt ja diese Woche gerade diesen Spiegeltitel, so ist er der Ossi. Im Heft ist ein wunderbar guter Text eines Kollegen, sehr analytisch, sehr genau recherchiert. Außen macht man halt nochmal, gibt man den Ossis nochmal eins mit, macht so ein schönes Anglerhütchen, so ein Wutbürgerhütchen vorne drauf. Das ist eine Art von Interesselosigkeit und schnell Schnellschussjournalismus, der mich auch wirklich sauer macht.
Aber Frage, machen das die Ostdeutschen, vielleicht an Michael Lühmann, machen die, dass die Ostdeutschen nicht auch selber, indem sie immer sagen, uns geht es so schlecht, wir sind vergessen worden, die Wende hat uns ausgebeutet und so weiter?
Ich will mal das Beispiel, also auf der Negativskala nach unten, Jana Hensel in einem Zeit-Podcast, wo sie sagte, dass Ostdeutsche recht wählen und die Fremdenfeindlichkeit sei die einzige Möglichkeit, den westdeutschen Toleranzgelaber etwas entgegenzusetzen. Das halte ich für hochproblematisch. Das ist so eine Haltung, da wird wirklich der Ossi als Opfer. Und deswegen möchte ich, dass man diesen Verantwortungsdiskurs führt, dass man eben sich darüber klar macht, was auch der Ostdeutsche mit den Verhältnissen zu tun hat, weil man dann den Ostdeutschen eben nicht infantilisiert, sondern eben auch ihm Verantwortung zuspricht und auch Möglichkeiten, deswegen der Verweis auf Rostock, Möglichkeiten zu gucken, wie kann es denn anders gehen? Es gibt ja den anderen Osten. Das ist, oder das andere Sachsen ist so ein klassischer Hashtag Twitter. Man hat das jetzt gestern erst wieder gesehen oder vorgestern, ich bin nicht ganz, am 24. die Unteilbar-Demo. Große Demo in Dresden der demokratischen Kräfte. Und es ist natürlich ein Problem, wenn der Ministerpräsident von Sachsen dann sagt, ich kann aus diesen und jeden, und das waren für mich ehrlich gesagt fadenscheinige Gründe, da kann ich nicht teilnehmen. Dann hat der Mann den Wortsinn von unteilbar nicht verstanden. Mhm. Es muss der Osten, der unteilbare Osten, der sich dieser AfD und diesen rechten Menschen entgegenstellt, der muss auch ganz klar zusammenstehen. Und dazu gehört eben auch, dann, und da muss ich tatsächlich der Anruferin von gerade recht geben, da geht es eben nicht, dass wir dann das Ostdeutsche dann irgendwie, also diese AfD-Wahl noch so ein bisschen mit Verständnis überkleistern. Wer Höcke und Kalbitz wählt, das muss jetzt endgültig klar sein. Das sind Leute, die auch biografisch aus NPD-Kreisen kommen, die in ihrem Denken aus NPD-Kreisen kommen und die eben in der AfD die wichtigste und größte Strömung darstellen und die in der Lage sind, Vorsitzende zu stürzen und die in der Lage sind, programmatisch was durchzusetzen, was sie wollen. Wir können da nicht mehr irgendwie groß differenzieren, wir können differenzieren zwischen NPD und AfD, aber das ist so ein bisschen Spielarten von Rechtsextremismus durchdiskutieren, das halte ich für unnötig.
Frank Richter, Frage. Müssen wir mehr mit und auch über die 75% im Osten sprechen, die nicht AfD wählen?
Ja, es gehört tatsächlich zu den Problemen, dass die AfD, die ja von diesem Opfernarrativ lebt und es vorträgt, um eine ständige Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, dass wir möglicherweise bei diesen Debatten Teil der Wahlkampfstrategie der AfD wären. Das will ich nämlich nicht werden. Wir sollten über die positiven Geschichten erzählen. Wir sollten unsere eigene politische Agenda auf den Plan rufen. Ja, und uns nicht dauernd abarbeiten an denen, übrigens Kalbitz und Höcke, die beiden Namen sind genannt worden, das sind nun wirklich zwei Protagonisten, die aus dem Westen in den Osten gekommen sind. Auch das gehört ja in die Gesamtbetrachtung mit hinein. Ja? Aber nur nebenbei. Nein, nein. Lassen Sie uns die positiven Geschichten erzählen. Die Menschen im Osten Deutschlands haben seit 1990 eine beachtliche gesellschaftliche, politische, ökonomische Transformation hinbekommen. Das Ganze ist friedlich abgelaufen. Die friedliche Revolution gehört in die Betrachtung dazu. Das ist eine tolle Geschichte am Ende des 20. Jahrhunderts, am Anfang des 21. Jahrhunderts. Birgit Breuel hat neulich in einem Interview gesagt, so eine harte Transformation hätte man mit den Westdeutschen nicht machen können. Also ich zitiere Birgit Breuel nicht besonders gern, aber an der Stelle hat sie wohl wirklich recht. Das konnte man mit denen, oder das haben die Ostdeutschen hinbekommen, so habe ich sie verstanden, weil sie diese Anstrengung tatsächlich geleistet haben. Dass sich jetzt Erschöpfungserscheinungen einstellen, auch Enttäuschungen, gehört ins Gesamtbild dazu. Das Problem besteht, dass die abgeholt worden sind von den neuen Rechten. Und das ist eine Schwäche der starken Demokraten.
Udo Schäfer aus Stuttgart hat uns angerufen. Guten Morgen, Herr Schäfer.
Ja, guten Morgen an die Runde. Und zwar, ich möchte das Thema Identitätsbildung nochmal einführen. Und zwar nach meiner Beobachtung findet gerade so eine ein rezessiver Prozess statt, ja, dass sich eine Rückbildung stattfindet. Die zwei Deutschlands gehen wieder auseinander, der Westen und der Osten. Ich hatte Ende der 90er Jahre den Eindruck, es läuft gut, es geht zusammen eher. Es gibt sowas wie eine gemeinsame Identität oder wir bewegen uns drauf zu. Jetzt habe ich eher den Eindruck, auch in Gesprächen mit Ostdeutschen, dass es wieder ein Stück auseinander geht. Und ich höre auch genau hin, das sind nicht nur wirtschaftliche Gründe. Ich denke, dass so Fragen der Lebensgestaltung eine Rolle spielen, dass es da unterschiedliche Vorstellungen gibt und das ist noch nicht genügend thematisiert worden. Und da gibt es, das ist Teil dieser Unzufriedenheit, dass man diese Identitätsbildung halt es für falsch, dass man das im Westen den Rechten überlässt, dieses Thema. Und dass die Linken das quasi sich weigern, darüber zu sprechen, zu sagen, das ist so ein präfaschistisches Thema, wollen wir gar nicht haben. Heimat. Und die politische Mitte weigert sich sich damit ernsthaft auseinanderzusetzen. Und das war ein großer Fehler auch der Kohl-Administration, das wirklich mal aufzugreifen. Man hat es zu sehr ökonomisch gesehen. Und das muss man jetzt nachholen. Vielleicht gelingt es noch.
Wer möchte, vielen Dank, Herr Schäfer, wer möchte darauf antworten?
Ich würde darauf gerne antworten. Tatsächlich gibt es dazu auch eine Allensbach-Studie, die ist gar nicht so alt, ich glaube vom Juli, die auch erhoben hat, dass die Ostidentität der Ostdeutschen wieder wächst, nachdem sie zurückgegangen war. Also insofern deckt sich das mit Ihrer Beobachtung, Herr Schäfer. Und weil Sie jetzt sagen, so kann man das nachholen, kann man da irgendwie miteinander. Ich habe gestern Abend im Bericht aus Berlin, hat der Bundestagspräsident Herr Schäuble nochmal zum Ost-West-Konflikt was gesagt und hat da zum Beispiel die Worte gewählt, unsere Landsleute in den neuen Ländern. Und ich habe riesen Respekt vor dem Mann, wirklich. Aber da habe ich so, da gehen den Ostländern die Schuhe auf. Ja. Das ist so, man hört das und denkt, ich bin doch nicht in einem Nachbarland. Ich bin doch da, schon seit 30 Jahren. Und was heißt eigentlich neue Länder? Also das fängt schon bei den kleinen Dingen an, wo man so eine gewisse, ich habe es vorhin schon benutzt, das Wort, aber so Interesselosigkeit, dieses seid doch wie wir, einfach spürt. Und allein da könnte man schon mal anfangen, auch bei der Bezeichnung des Bundesbeauftragten für die neuen Länder. Das ist ein Wunsch, den ich seit vielen Jahren habe, dass das endlich mal geändert wird.
Ich glaube, politisch müssen wir eines ganz klar machen. Also wenn es Probleme im Osten Deutschlands gibt, dann hat nicht der Osten Deutschlands ein Problem, sondern hat Deutschland ein Problem. Also wir müssen das auf diese Ebene der Bundesregierung ziehen und sozusagen eine Gesamtbetrachtung vornehmen, um nicht sozusagen diese anwachsende Spaltung, wie sie manchmal genannt wird, nicht noch zu vertiefen. Und das Zweite ist eher eine kulturelle und identitätstheoretische Anmerkung meinerseits. Ich glaube tatsächlich, irgendwo mitten durch Deutschland geht die imaginäre Grenzlinie zwischen Ost- und Westeuropa. Und im Westen sollte man begreifen und lernen, dass der Osten halt nicht in gleicher Weise verändert worden ist durch die Liberalisierung, die Pluralisierung und auch die Amerikanisierung, die nach 1945 einsetzte. Der Osten hat eben eher so gedankliche Strukturen, die ins Autoritative gehen, ins Homogene gehen, kulturell Homogene gehen und auch eher ins nach Osten schaut. Das ist keine Bewertung, das ist nur eine Feststellung. Es gibt diesen wunderschönen Satz von Karl Wojtyła, den ich sonst auch nicht gerne zitiere, aber da hat er wirklich was Schönes gesagt. Europa muss mit beiden Lungenflügeln atmen. Das heißt, wir brauchen eine Gesamtbetrachtung und dieses Europas, das könnte man ja auch europapolitisch jetzt im Blick etwa auf Ungarn oder auf Polen diskutieren, aber das, was europapolitisch im Großen stattfindet, findet in Deutschland im Kleinen statt.
Aber Herr Richter, das würde ja heißen, dass wir uns tatsächlich wesensfremd sind in Deutschland, auch zwischen Westen und Osten. Michael Lühmann, wie sehen Sie das? Stimmt das?
Ich halte das für einen ganz wichtigen Punkt, weil wir uns tatsächlich zu sehr angewöhnt haben, das Deutsch-Deutsch zu denken. Und wenn man nach Osteuropa guckt, dort sieht man Transformation. Und das ist im Prinzip mindestens 50% der Transformationserfahrung der Ostdeutschen, muss man dort auch mit bedenken. Es gab eine kulturelle Amerikanisierung im Westen, vollkommen richtig. Es gab keine Sowjetisierung im Osten. Das hat nie funktioniert. Insofern kann man natürlich auch ein ganzes Stück weit auf das zurückgreifen, was vor Amerikanisierung, Sowjetisierung lag. Und das ist halt eben das ganz dunkle Deutschland. Das ist, glaube ich, schon wichtig. Und wir werden uns schon klar machen müssen, dass wir im Osten Deutschland nicht alles die Ostdeutschen, die Ossis und alle gleich denken. Aber wir haben natürlich einen gemeinsamen Erfahrungsraum, aus dem wir kommen, einen historischen Erfahrungsraum. Wir haben Großeltern, die da groß geworden sind, Eltern und so weiter, die uns prägen, Bildungssysteme, die das mitschleifen. Und da ist es schon wichtig, dann auch zu sagen, es gibt eben auch was spezifisch Ostdeutsches. Wir müssen gar nicht alle gleich sein. Aber wichtig ist mir zwei Punkte. Erstens, dass wir als Ostdeutsche dann auch mal miteinander darüber reden, weil die Spaltungslinie auch tief durch den Osten geht, eben 75-25%. Das ist ja, ich bin ja so ein typischer Fall davon. Ich bin ja eigentlich Ostdeutscher, aber fühle mich wahnsinnig westlich und bin da auch nachsozialisiert worden und habe viel gelernt, was ich vorher nie gedacht habe und viel gelernt, was ich mir alles nicht sagen darf und was man nicht sagen kann und auch berechtigterweise. Das musste ich ja auch erst alles lernen. Und ich finde, einen ostdeutschen Stolz, den darf es von mir aus geben, aber nicht auf Heimat und Boden oder jetzt, wie man das macht bei den Ostidentitäten. So, das ist ja im Prinzip Ostquote, die dann auf Blut und Boden, wenn man es ganz hart nimmt, basiert. Sondern man muss einen gewissen Stolz, und da gehört die Revolution mit Sicherheit dazu. Und ich habe bis heute nicht verstanden, warum wir den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober feiern und nicht den 9. Oktober zu einem Feiertag machen. Dort haben die Ostdeutschen Demokratie erkämpft. Na, am 9. November ist die Mauer gefallen, da kam ja was davor. Genau. Das ist ja eben auch so eine seltsame Wolte, dass man jetzt über Mauerfall redet. davor war die Revolution. Das war eine mutige Leistung von Ostdeutschen, die dort gegen ein System, was durchaus in der Lage und auch in der Möglichkeit und auch in dem Gedanken war, ähnlich wie in China auf dem Platz des Himmlischen Friedens zu reagieren. Und trotzdem sind dort 10.000 Ostdeutsche auf die Straße gegangen, haben sich dem entgegengestellt. Und dass das in der Erinnerungskultur so nebenbei verhandelt wird und dass dieser Tag, der 9. Oktober, wo in Leipzig sich tatsächlich was entschied, in die richtige Richtung, dass dieser 9. Oktober kein Feiertag ist und quasi nur der westdeutsche Verwaltungsakt des Beitritts im Prinzip als Feiertag gilt, na, das ist auch ein großes Problem.
So, jetzt haben wir nur noch knapp 4 Minuten. Herr Kalthörner aus Köln hat uns angerufen und den wollen wir noch mit in die Sendung nehmen. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich hätte folgenden Beitrag. Ich habe vor der Wende recht oft in der DDR gearbeitet, habe die Leute ganz gut kennengelernt, so im beruflichen Kontakt. Ich bin vom Beruf her Psychologe und ich habe damals immer die Feststellung gemacht, wenn man mit Leuten gesprochen hat, irgendwas ist vollkommen anders, wenn die Leute über sich erzählen. Und mir ist nach einer Weile deutlich geworden, die Menschen in der DDR hatten ein vollkommen anderes Verhältnis zum Staat. Sie haben sich gefühlt als beherrscht von einem totalitären Regime. Und insofern war es sehr verbreitet, dass die Menschen sich als Opfer gefühlt haben, als Passive, die nicht so sehr viel an ihren Verhältnissen ändern konnten. Und meine Überlegung ist, beziehungsweise meine Überzeugung, dass sich das im Grunde bei vielen Menschen bis heute verlängert hat. Ich habe oft den Eindruck, Menschen im Osten sind mit unserer Demokratie überfordert. Und jetzt muss man dazu sagen, das sind wir im Westen ja oft auch. Wenn man sich die demokratische Kultur in der BRD anguckt, wir alle raufen uns manchmal die Haare und kommen nicht mehr mit, was uns da als politische Kultur verkauft wird. Meine Überzeugung ist, dass viele Menschen im Osten quasi aussteigen, sich vollkommen überfordert fühlen. Und die AfD ist ein Angebot, eine Opferrolle einzunehmen und das komplett. Mhm. Und ich glaube, dass daraus eine Erklärung resultiert für sehr viele dieser irrationalen Faktoren, wo auch durch die ganze Sendung hindurch immer wieder gefragt, ja, das verstehen wir gar nicht und das ist eigentlich nicht nachzuvollziehen. Ne? Und ich denke, dass das daher rührt.
Herr Kalthörner, haben Sie vielen Dank für Ihren Anruf. Ich würde daran jetzt gerne eine Schlussrunde anschließen. Anja Meyer, wir haben viel über Mentalitätsunterschiede, wirtschaftliche Unterschiede, politische Unterschiede gesprochen. Wann wächst zusammen, was zusammengehört?
Ja, wenn ich das wüsste, das wäre sehr schön. Ich glaube, es gibt ja immer diese Sentenz von diesem Geschichtenerzählen, die wir uns alle gegenseitig erzählen sollen und so. Und im Grunde geht es da immer nur darum, jetzt mal die Ostler anzuerkennen. Wenn wir das vielleicht andersrum auch mal probieren könnten, dass die Westler den Ostlern auch mal was erzählen und wir so alle mehr voneinander verstehen würden, das wäre, glaube ich, ziemlich überraschend für das ganze Land und könnte ein guter Beitrag sein.
Miteinander reden. Michael Lühmann, gehört überhaupt zusammen, was da seit 30 Jahren zusammenwachsen soll?
Ja, irgendwie gehört das schon zusammen. Wir leben ja nun mal in einem Land und auch wenn wir die EU sind, das wird irgendwie über die Sprache zumindest noch bleiben. Ich glaube auch, wir werden ganz viel reden müssen. Ich bin eher der Meinung, wir werden ganz viel im Osten reden müssen und ich halte das für einen guten Prozess. Das ist ganz normal. Historiker nach 30 Jahren sagen die immer, da ändert sich nochmal alles, da öffnet sich die Archive, die Generationen wechseln. Man fragt die Eltern. Im Westen hat es 30 Jahre, nach 45 hat es 68 gegeben. Wir haben jetzt 2019. Wir fangen an zu reden. Wir diskutieren kontrovers und hart. Es gibt so Fälle wie die AfD, aber ich glaube, am Ende ist das eine gute Sache und es wird auch im intergenerationellen Dialog, im Ostdialog, im Ost-West-Dialog, am Ende wird das eine gute Sache werden, trotz allem.
Frank Richter, Ihr Schlusswort. Sie haben immer gesprochen, auch mit den Wutbürgern. Ja. Welche Menschen muss man jetzt zusammenbringen, damit zusammenwächst, was zusammengehört?
Also die Demokratie basiert auf der Idee der Integration aller. Wir können niemanden ausschließen. Wir sollten dafür sorgen, dass wir mit allen im Gespräch bleiben. Wir müssen es nicht mit allen, aber wir sollten es versuchen. Die Unzufriedenheit hat subjektive Faktoren, subjektive Ursachen, die bis ins Psychologische hineinreichen. Da hilft tatsächlich Reden. Meine These heißt narrativ vordiskursiv, nicht narrativ statt diskursiv, aber narrativ vordiskursiv. Das ist richtig. Und das Zweite, die Zufriedenheit hat objektive Ursachen und die gilt es, politisch und ökonomisch anzugehen.
So, Frank Richter war das. Protestwähler im Osten, ist die Unzufriedenheit berechtigt. Heute unser Thema in Kontrovers mit Michael Lühmann, Anja Meyer, Frank Richter und Christine Heuer.